Bislang hat Frau Reiche wirklich den Eindruck erweckt, dass sie eine Fossilministerin ist. Und alles, was sie seitdem gemacht hat, geht ganz stark in die Richtung, dass sie hier Interessen der Gasindustrie vertritt.
Was mich halt vor allem stört, ist diese Heuchlerei. Also immer zu sagen, ja, wir wollen dies und wir wollen das. Und aber eigentlich geht es gar nicht darum. Also eigentlich geht es die ganze Zeit nur um irgendwelche politischen Interessen und politisches Überleben auf dem Rücken vor allem von afghanischen Frauen.
Diese Pride, das war der größte Protestmarsch, der je auf Budapests Straßen stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was passiert ist. Die Leute haben Orbán gesagt, wir haben keine Angst.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zum Blätter Podcast. Diese Ausgabe ist dem Augustheft gewidmet. Neben mir sitzen Annette Mengel, Geschäftsführerin und Blätterredakteurin, und Ferdinand Muggenthaler, ebenfalls Blätterredakteur. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Karin.
Hallo Karin.
Und hallo Ferdinand.
Ja.
Ja, gleich gibt es wieder drei Gespräche mit Autoren aus dem Heft, wie immer. Und diesmal sind das Yves Venedey über die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die direkt von der Gasindustrie in Regierungsverantwortung kam und ganz offen im Sinne der Fossillobby agiert. Sie will neue Gaskraftwerke bauen, stellt das Klimaziel 2045 in Frage und droht mit diesem Kurs die Energiewende auszubremsen. Waslat Hazrat Nazimi spricht anschließend über Afghanistan, das 4 Jahre nach dem Abzug der NATO unter den Taliban wieder zu einem autoritären, frauenfeindlichen Gottesstaat geworden ist. Für die Journalistin ist Afghanistan das Symbol westlicher Doppelmoral, die unter anderem aus taktischen, innenpolitischen Gründen die Menschen vor Ort im Stich lässt. Und nicht zuletzt spreche ich mit Daniel Feher, der auf der Pride in Budapest war. Trotz Verbot und Drohung war das nämlich die wahrscheinlich größte Demonstration der ungarischen Geschichte. Der Kommunikationsexperte erklärt, warum die Tage des autoritären Regimes von Viktor Orbán wahrscheinlich gezählt sind. Ja, bevor es mit diesen drei Gesprächen losgeht, möchte ich jetzt aber erstmal natürlich wie immer wissen, lieber Annette, lieber Ferdinand, was habt ihr für besondere Lesetipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also normalerweise machen wir ja immer nur einen Lesetipp. Ich habe mir diesmal 3 kleine Texte ausgesucht, die zusammen ein großer sind. Und anschließend an Yves Venedey 3 Klimatexte. Du hast ja schon angesprochen, ihr sprecht über die Fossilministerin Katharina Reiche und diese Schwenk-Klimapolitik aus dem Auge zu verlieren, der führt weiterhin auch dazu, dass wir verantwortlich sind für Auswirkungen, die an anderen Stellen der Welt passieren, ne? Wie zum Beispiel in Pakistan. Wir haben Karin Zennig im Heft, die schreibt über Pakistan Extremwetter als Normalzustand. Pakistan ist wahnsinnig schon von der Klimakrise jetzt betroffen, mit Hitzewellen über 50 Grad, muss man sich mal vorstellen. Und anschließend den Sintfluten. Das war jetzt schon 2-mal der Fall. Und Karin Zennig beschreibt einfach, was das bedeutet für das Land. Es gehen einfach Lebensgrundlagen verloren. Man kann kein Getreide mehr anbauen. Und es gibt viel zu wenig Unterstützung der Weltgemeinschaft. Und auch hier, so zeigt Nick Reimer in seinem Text, planlos in den Hitzesommer, sind besonders, wie auch in Pakistan, arme und verletzbare Personen von der Klimakrise betroffen und den Auswirkungen. Also hier auch Obdachlose, Kranke, Kleinkinder. Und es gibt keine vernünftigen Konzepte. Und er zeigt aber auch, was man besser machen könnte. Denn wir haben in Paris gesehen, wo ja seit einigen Jahren eine umweltbewusste Bürgermeisterin den Stadtumbau vorantreibt, dass da schon die stärkere Begrünung an den Orten, wo das stattgefunden hat, wirklich schon dazu beigetragen hat, dass einfach die Hitzewelle, die wir hier ja vor 2 Wochen hatten in Europa, dass da die Auswirkungen schon spürbar waren, weil einfach Bäume kühlen. Und Paris ist auch ein Vorbild bei dem letzten Kommentar, den ich euch zur Lektüre empfehlen will, nämlich Anja Krüger, Verkehrswende im Rückwärtsgang und wie es besser geht. Und sie beschreibt einfach, wie Schwarz-Rot sowohl in Berlin, aber eben auch im Bund die Verkehrswende wirklich zurückdreht, anstatt die Stadt umzubauen für Fahrradverkehr und Fußgänger, geht es zurück zur autogerechten Stadt. Und auch da ist Paris sozusagen ein leuchtendes Beispiel, wie man es besser macht, mit deutlich besserer Luft und viel mehr Platz für Menschen, die zu Fuß und mit Fahrrad unterwegs sind. Kurzum, auf jeden Fall Karin Zennig, Nick Reimer und Anja Krüger lesen im nächsten Heft.
Ein kompakter Tipp.
Super, danke.
Ich möchte einen Text unserer Mitherausgeberin Katajon Amirpour allen ans Herz legen. Sie schildert die Situation im Iran nach dem sogenannten Zwölf-Tage-Krieg, also nach den Angriffen von Israel und den USA auf die Atomanlagen im Iran und auf das Regime und die Gegenangriffe des Irans. In den Nachrichten ging es ja dabei vor allem immer um, wie beschädigt jetzt das Atomprogramm ist. Sie schaut sich mehr die innenpolitische Situation an. Sie hat Bekannte und Verwandte im Iran, aber auch unter den 250.000 iranischstämmigen Juden in Israel und kann deshalb ein sehr differenziertes, eindrückliches Bild der Situation zeichnen. Und sie schildert halt, wie im Iran die anfängliche Schadenfreude über die Tötung von verhassten Kommandeuren des Regimes, der Revolutionsgarden, ganz schnell in Angst und Frust sich umgewandelt hat. Und weil klar wurde, dass natürlich auch zivile Ziele getroffen wurden und die Versprechung, nur gezielte Schläge zu machen, eben nicht eingehalten wurden. Und es herrscht dort das Gefühl, dass die Opposition vom Westen eigentlich wieder mal allein gelassen wurde, trotz aller Beteuerungen. Und sie zeichnet ein bisschen nach, dass das in den letzten Jahrzehnten immer wieder so war. Und auch jetzt reagiert das Regime ja mit Repressionen. Es sind schon fast 1000 Leute verhaftet worden, vielen droht die Todesstrafe. Und um diese widersprüchliche Situation im Iran zu verstehen, also meine Empfehlung, Waffenruhe und Repression von Katayun Amepour.
Herzlichen Dank, ihr beiden. Ich habe mir den Artikel von Jonas Becker rausgegriffen über den demokratischen Politiker Zoran Mamdani, der bei den Bürgermeistermann in New York im November antreten soll. Viele fragen sich ja seit Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump, ob es überhaupt noch Widerstand gibt und wie das sein kann, dass vor allem die Demokratische Partei da ihm gar nicht so viel Widerstand entgegensetzt. Und ein Grund ist wohl auch tatsächlich, dass die Partei verkrustet und überaltert ist. Und dass die sich jetzt geeinigt haben und doch auf diesen Außenseiter Zoran Mamdani als Kandidaten, das ist für viele Trump-Gegner vielleicht auch so ein Zeichen des ersehnten Aufbruchs gegen Trump. Denn der indisch-afrikanisch-stämmige Mamdani ist jung, er ist links, er spricht eine klare Sprache, die vielen Mut macht. Die Wahl ist zwar erst im November und es ist ja auch nur New York, es ist jetzt nicht landesweit, aber es bleibt trotzdem spannend, ob nicht schon die Kür Mamdanis tatsächlich ein Zeichen ist für die Opposition im Land und auch dieser Opposition Auftrieb gibt. Das ist mein Lesetipp.
Sehr schön. Ja. Apropos Lesetipp, für alle, die die Blätter noch nicht im Abo beziehen. Genau noch einen Monat läuft unsere Sommer-Abo-Aktion. Da könnt ihr 3 Monate lang, es endet automatisch, die Blätter bestellen und zwar nicht nur in Print, sondern auch online. Und wenn ihr den Online-Zugang habt, dann könnt ihr sogar im gesamten Archiv blättern. Könnt also in den 3 Monaten ganz viel lesen, was es bei uns zu lesen gibt.
Und die Ferien sind lang. Ihr braucht Lesestoff. Denkt daran. Dann würde ich sagen, wir hören uns nach den Interviews wieder.
Ja. Vielen Dank, Karin. Bis dann.
Deutschland will und soll im Jahr 2045 klimaneutral sein. Um das zu erreichen, müsste auch die neue Bundesregierung alles daran setzen, erneuerbare Energien weiter zu fördern. Aber ob die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die direkt von einem Gasunternehmen kommt, das ebenso sieht, darüber spreche ich jetzt mit Yves Venedey. Er ist freier Journalist und Autor mit dem Schwerpunkt Umwelt, Klima und Energie. Hallo Yves.
Hallo.
Schön, dass du gekommen bist. Ja, die Ernennung von Katharina Reiche, die wurde ja als Coup gefeiert von der Regierung Merz. Hat dich das überrascht, dass da jemand also direkt aus der Wirtschaft in die Politik gewechselt ist?
Also sie war jetzt nicht die erste, die ich auf dem Zettel gehabt hätte. Es gab ja dann auch gleich Warnungen von Lobby Control und anderen, dass es da dann auch Interessenskonflikte geben könnte, weil sie ja Chefin einer E.ON-Tochter war, der E.ON-Tochter Westenergie. Das ist einer der größten Gasnetzbetreiber in Deutschland und dass es da Interessenkonflikte geben könnte. Aber andere haben natürlich auch gesagt, dass es ja auch eine Chance sein könnte, wenn man aus der Wirtschaft kommt und da auch eine andere Perspektive mit einbringt. Und viele Manager sind ja auch gerade, was die Energiewende angeht, pragmatisch und nicht so ideologisch. Aber bislang hat Frau Reiche wirklich den Eindruck erweckt, dass sie eine Fossilministerin ist und vor allem die Interessen der fossilen Industrie vertritt und der Gasnetzbetreiber, die natürlich ein Interesse daran haben, ihre Gasnetze möglichst lange noch weiter zu betreiben, weil sonst quasi dieses Kapital, was sie da investiert haben, vernichtet ist.
Also ich hatte ja vor kurzem sogar auch vorgeschlagen, vielleicht sollten wir die Klimaziele von 2045 auf 2050 verschieben und überhaupt sei das möglicherweise übertrieben gewesen. Also da spricht doch ganz eindeutig die Gaslobbyistin.
Das ist genau mein Eindruck, den ich mehr und mehr habe, je länger sie im Amt ist. Ich hatte am Anfang auch die Hoffnung, als sie bei der Amtsübergabe Robert Habeck gelobt hat, dass er eine fast übermenschliche Leistung erbracht habe während der Energiekrise, dachte ich, ja, vielleicht ist sie doch vernünftiger und pragmatischer, als ich gedacht habe. Aber alles, was sie seitdem gemacht hat, geht ganz stark in die Richtung, dass sie hier Interessen der Gasindustrie vertritt.
Also ganz aktuell hat sie einen Studienauftrag gegeben. Da soll die bisherige rot-grüne Energiepolitik evaluiert werden. Was hältst du von dieser Studie?
Ja, also dieses Energiewende-Monitoring ist grundsätzlich sinnvoll. Zu schauen, wie sieht es aus? Ist man auf dem richtigen Weg, um die Ziele auch zu erreichen? Wo gibt es Probleme? Aber das Problem ist, und was auch die Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht hat, also was ihnen dazugespielt wurde, die Leistungsbeschreibung für dieses Energiewende-Monitoring läuft stark darauf hinaus, dass man offensichtlich den Strombedarf für 2030 runterrechnen will und damit auch den Ausbaubedarf für die erneuerbaren Energien. Und das ist natürlich sehr gefährlich und es werden da auch Annahmen gemacht, wo einfach der jetzige Stromverbrauch fortgeschrieben wird, wobei man ja doch davon ausgehen muss, dass der Strombedarf eher steigen wird durch Elektromobilität, durch mehr Wärmepumpen.
Also das heißt eigentlich, wir müssen mehr Ökostrom produzieren, wenn wir von den fossilen Trägern wegkommen.
Genau, weil wir viele Bereiche elektrifizieren wollen. Also wenn wir mehr Elektromobilität wollen, wenn wir mehr Wärmepumpen wollen, die sind zwar super effizient und viel effizienter als Verbrennungsprozesse, aber trotzdem wird der Stromverbrauch dadurch wahrscheinlich steigen. Und hinzu kommt ja noch zum Beispiel der wachsende Bedarf für Rechenzentren, also im Zusammenhang mit KI und so weiter, dass wahrscheinlich auch Rechenzentren sehr viel mehr Strom verbrauchen. Und deswegen müsste man eigentlich die erneuerbaren Energien eher noch stärker ausbauen. Aber es deutet alles darauf hin, dass Frau Reiche diesen Bedarf kleinrechnen will, damit man dann den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen kann und dann halt fossile Kraftwerke länger laufen lassen kann.
Und dieses Kleinrechnen mit Hilfe dieser Studie, die man dann natürlich auch hochhalten kann, sagen, das ist jetzt die Basis, das wird ja auch unterstützt von Kanzler Merz. Also er hat jetzt in Talkshows, aber auch im Bundestag gesagt, naja, wenn wir jetzt klimaneutral werden, wir können ja keine einzige Katastrophe auf der Welt verhindern. Also er hat die Dringlichkeit so ein bisschen runtergefahren.
Ja, genau, da ging es genau um die Frage 2045-50. Interessant ist ja, dass das der Industrie überhaupt nichts bringen würde, weil ja es gibt ja den europäischen Emissionshandel. Und ein großer Teil der Emissionen sind durch den abgedeckt und der läuft ungefähr 2040 schon gegen Null. Und von daher bringt das, also den Autofahrern oder den Heizungsbesitzern bringt es nichts, weil da kommt ja bald ab 2027 der ETS2, also dass die auch in den Emissionshandel einbezogen werden, wo dann auch der CO2-Preis wahrscheinlich steigen wird. Und vor allem ist halt die große Gefahr, was ich eben auch in meinem Beitrag schreibe, dass dadurch die ganze mühsam ausgehandelte, austarierte Architektur der Klimapolitik der Europäischen Union dann dadurch ins Wanken kommt. Und wenn Deutschland, das große Deutschland, dieses Signal gibt, dann werden auch andere sagen, ja, wenn Deutschland das nicht schafft, dann können wir das auch nicht schaffen. Und das wäre wirklich fatal. Es wird aber auch unserer eigenen Wettbewerbsfähigkeit schaden, wenn wir sehen, wie stark China seine Wirtschaft elektrifiziert, wie stark die auf Elektromobilität, auf Batteriespeicher setzen. Und bei uns hier auf die Bremse zu treten, das ist genau das Falsche, weil wir dann bei diesen wichtigen Zukunftstechnologien immer mehr ins Hintertreffen geraten.
Also da muss man ja tatsächlich dann fragen, wer profitiert eigentlich davon?
Gute Frage. Davon profitieren natürlich fossile Autokraten oder die Länder, aus denen wir Gas beziehen müssen. Davon profitiert wahrscheinlich Donald Trump, weil wir dann mehr Flüssiggas aus den USA beziehen müssen, was ja teuer ist und was besonders klimaschädlich ist. Davon profitieren aber natürlich auch die Firmen in Deutschland, die zum Beispiel Gasnetze betreiben. Das sind auch kommunale Stadtwerke dabei, die haben halt viel Geld in diese Gasnetze gesteckt. Und wenn jetzt immer mehr Leute auf Wärmepumpen umsteigen, und beim Neubau ist es ja schon so, dass da viel mehr, dass da überwiegend Wärmepumpen eingebaut werden, weil die halt viel effizienter, klimafreundlicher sind und auch mit Ökostrom betrieben werden können, dann werden natürlich diese Gasnetze immer unrentabler. Und die müssen die aber trotzdem weiter betreiben, auch wenn immer weniger Leute einen Gasanschluss haben. Und damit steigen auch die Kosten für die einzelnen Gaskunden, weil ja dann die Netzkosten auf sie umgelegt werden. Und je weniger Gaskunden es gibt, desto mehr müssen diejenigen bezahlen, die noch Gas beziehen.
Also immerhin macht die Regierung den Gaskunden ja jetzt ein Geschenk, ne?
Genau, diesen Gaskunden macht die Regierung gerade wieder ein Geschenk, indem sie die Gasspeicherumlage, die bislang von den Gaskunden bezahlt werden musste, aus dem Klima- und Transformationsfonds, dem KTF, finanzieren will. Also ausgerechnet aus dem Fonds, der eigentlich dafür gedacht ist, klimafreundliche Technologien zu fördern. Daraus soll das jetzt finanziert werden. Dadurch wird mit Gasheizen etwas billiger, während man gleichzeitig das Versprechen gebrochen hat, die Stromsteuer für alle zu senken. Das stand ja auch im CDU-Wahlprogramm im Übrigen und es war auch ein zentrales Wahlversprechen von Friedrich Merz selber. Aber das heißt, also wer mit einer Wärmepumpe heizt oder wer ein Elektroauto fährt, wird nicht entlastet. Nur bei den Netzentgelten, aber nicht bei der Stromsteuer, wie es versprochen war, während diejenigen, die fossil heizen, Entlastung kriegen bei der Gasspeicherumlage. Und das ist halt total kontraproduktiv und das konterkariert auch den Emissionshandel, weil der Merz sagt ja selber, für ihn sei der Emissionshandel das marktkonforme Mittel, um Klimaschutz durchzusetzen. Und man solle weniger auf Regeln und Verordnungen und Ordnungsrecht setzen, sondern nur auf den Emissionshandel. Wenn man gleichzeitig aber fossile Energie billiger macht, dann konterkariert man halt den Effekt des Emissionshandels, also die Lenkungswirkung.
Wenn da Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds zweckentfremdet werden, wenn die Regierung sagt, statt 45 machen wir vielleicht, peilen wir 50 an, 2050 an, das sind ja alles eigentlich Vereinbarungen, auch Gesetze, an die man sich eigentlich halten müsste. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, da juristisch vorzugehen?
Es sind zum einen völkerrechtliche Verträge und Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, sowohl in der EU als auch im Pariser Abkommen. Es sind zum anderen auch der Koalitionsvertrag. Ja, auch im Koalitionsvertrag wurde das Versprechen 2045 ja nochmal erneuert. Deswegen wundert es mich auch ein bisschen, warum man da so wenig von der SPD öffentlich hört und auch von Vizekanzler Klingbeil. Der müsste da auch mal sagen, hallo Frau Reiche, so haben wir das aber nicht vereinbart. Aber zum Beispiel das Klimaziel 2045, das wurde ja noch von der Großen Koalition unter Angela Merkel festgeschrieben, ja, also von einer CDU-geführten Regierung, das sollte man nicht vergessen.
Und das ist ja nicht einfach eine willkürliche Zahl.
Das hat man sich schon genau durchgerechnet und das war auch eine Reaktion auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichtes.
Und das ist ja etwas, was eine Regierung ernst nehmen sollte.
Ernst nehmen sollte und auch ernst nehmen muss, weil es eine verfassungsrechtliche Pflicht ist. Ne? Ja. Also es ist nicht nur einfach, was man so machen kann, wenn man möchte, sondern das ist in unserem aller Interesse.
In unserem Interesse wäre ja auch eine gewisse Planungssicherheit. Dieses Hin und Her mit dem Strompreis, das verunsichert die Leute ja auch. Also zumal ja wirklich ganz, ganz viele Leute der Energiewende positiv gegenüberstehen.
Ja, das ist ganz klar so. Wenn man Umfragen macht zum Ausbau der erneuerbaren Energien, sowohl Wind als auch bei Solarenergie noch ein bisschen mehr, in den meisten Umfragen sieht man riesige Mehrheiten dafür, das weiterzumachen. Und auch wenn es bei einzelnen Windparks mal irgendwelche Proteste gibt, das ist nicht unbedingt repräsentativ. Wer am lautesten in Social Media unterwegs ist, das sind nicht unbedingt immer diejenigen, die auch wirklich in der Mehrheit sind, sondern es sind einfach nur die lautesten. Es gibt natürlich Wählergruppen, bei denen das gut ankommt, bei AfD-Wählern oder so, klar, die sowieso gegen Klimaschutz sind, aber auch die wird man nicht zurückgewinnen, weil die CDU ja jetzt auch nicht so weit geht, dass sie jetzt den Klimawandel direkt leugnen würde.
Aber wenn ich jetzt eine Eigenheimbesitzerin wäre auf dem Land und ich habe mir da schön Photovoltaik zugelegt und ich denke über eine Wärmepumpe nach und all diese Dinge, da muss ich mich doch auch fragen, was soll das jetzt? Also eigentlich verprellt man doch auch die Wähler.
Ja, man zerstört Vertrauen vor allem. Und auch für die Wirtschaft ist es ja wichtig, dass man Planungssicherheit hat. Wenn da alle 4 Jahre eine neue Regierung wieder alles über den Haufen wirft und gerade in der Klimapolitik, das haben alle Parteien, alle demokratischen Parteien außer der AfD haben das Pariser Klimaabkommen ratifiziert. Alle sollten sich auch daran gebunden fühlen. Aber das Signal ist ja deutlich. Man will im Grunde hier den Rückwärtsgang einlegen bei der Energiewende.
Das ist schon zynisch irgendwie, weil unter den Konsequenzen des Klimawandels leiden wir am Ende alle.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Kosten der Klimaschäden immer weiter steigen und uns auch belasten. Und diese sogenannten externen Kosten, die fließen halt in die Preise zum Beispiel von fossiler Energie nicht ein. Natürlich, der Emissionshandel hat dann langfristig den Effekt, dass diese externen Kosten internalisiert werden, wie Ökonomen sagen. Aber im Moment sind die ja noch nur in geringem Maße eingepreist, diese enormen Folgekosten. Und zwar Folgekosten, die wir heute schon bezahlen müssen, wie damals bei der Katastrophe im Ahrtal, was uns Milliarden gekostet hat. Aber natürlich auch von unseren Kindern und Enkelkindern, die das bezahlen müssen.
Das berührt natürlich auch dann wieder Wirtschaftsfragen. Du hast ja eben gesagt, die Wirtschaft braucht auch Planungssicherheit und hat sich auch schon darauf eingestellt, auf die Energiewende.
Es gibt sehr viele Branchen, die davon profitieren, auch wenn durch erneuerbare Energien, durch Solar- und Windenergie der Strom tendenziell eher günstiger wird. es gibt auch wirklich viele, die darauf setzen oder auch die ganzen Unternehmen, die wirklich auch an der Energiewende mitverdienen, die Solaranlagen installieren und so weiter. Unter dem Strich würde ich sagen, die Wirtschaft profitiert vom Klimaschutz, auch wenn es einzelne Branchen gibt, die verlieren. Aber das ist bei jeder technologischen Revolution ja so, dass es halt Gewinner und Verlierer gibt. Und das lässt sich nicht vermeiden. Da muss man natürlich schauen, genauso wie man es bei der Kohleindustrie gemacht hat, dass man da Regionen oder so, die besonders betroffen sind, dass man denen hilft. Aber die technologische Revolution aufzuhalten, das hat in der Geschichte noch nie funktioniert. Also das Elektroauto, weil es einfach viel effizienter und sauberer ist, früher oder später den Verbrennungsmotor komplett verdrängen wird, und das sehen wir jetzt auch schon in China, das wird man nicht aufhalten können auf Dauer. Man kann es hinauszögern, aber man wird es nicht aufhalten können. Ähnlich ist es bei den Wärmepumpen, ist es bei vielen anderen Technologien, ist es bei Batteriespeichern, die immer billiger werden. Es ist im Grunde, was Frau Reiche hier betreibt, und das ist auch interessant, weil Konservative sich ja immer so als fortschrittsfreundlich verstehen und die Grünen, das sind die Technikfeinde und wir sind die, die technikfreundlich sind. Aber tatsächlich unterstützt Frau Reiche vor allem fossile Technologien der Vergangenheit und bremst die Zukunftstechnologien aus. Und das bedroht auch unsere ökonomische Wettbewerbsfähigkeit. Davon bin ich überzeugt.
Nach all dem, was du gerade erzählt hast, müsste die Klimabewegung nicht längst wieder auf den Barrikaden sein?
Das ist meine große Hoffnung, dass eben diese doch sehr offensichtlich fossilorientierte Energiepolitik von Frau Reiche dazu führt, dass die Klimabewegung wieder stärker wird. Es gab ja während der Hitzewelle im Anfang Juli bereits eine spontane Demo abends um 22 Uhr, als es immer noch, glaube ich, 30 Grad oder so warm war, eine spontane Demo vor dem Wirtschaftsministerium. Das hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es da jetzt auch wieder zu einem Revival der Klimabewegung kommt, weil das ist wirklich dringend nötig. Und wir brauchen diesen Druck aber nicht nur auf die SPD, wir brauchen ihn auch auf die CDU. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Klimabewegung neue Bündnisse schließt und zum Beispiel mit Unternehmern, auch mit den Leuten, die man nicht sozusagen für die typischen Verbündeten hält, versucht, zumindest punktuell Übereinstimmung zu finden und Druck aufzubauen auf die Regierung, damit die Klimaziele ernst genommen werden. Weil es schadet uns allen, wenn wir Klimaschutz nicht ernst nehmen.
Vielen Dank, Eve Fenedei, für das Gespräch hier bei den Blättern und natürlich für den Artikel. Vier Jahre ist es jetzt her, dass die internationalen Truppen Afghanistan verlassen haben. Die Taliban haben wieder die Macht übernommen und drehen das Rad der Geschichte zurück. Die Rechte von Frauen und Minderheiten werden beschnitten, internationale Hilfe blockiert, das Land ist isoliert. Viele Hoffnungen wurden zerstört. So warten bis heute noch viele Menschen, die sich an der Seite der Deutschen für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben, auf die versprochene Aufnahme in Deutschland. Waslat Hasrat Nazimi, Abteilungsleiterin bei der Deutschen Welle, hat im Augustheft darüber geschrieben, welche Verantwortung der Westen für die aktuelle Misere hat. Sie ist jetzt aus Bonn zugeschaltet. Hallo Waslat, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, was ist aus den Versprechen geworden, die afghanischen Ortskräfte zu schützen?
Ja, nicht viel. Also das stimmt, dass einmal beim Abzug versprochen wurde, die Menschen nicht zurückzulassen, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eingesetzt haben. Weil es war ja sehr, sehr riskant, zum Beispiel für deutsche Organisationen oder mit der Bundeswehr als ÜbersetzerIn oder in ziviler Form zusammenzuarbeiten. Und immer wurde dann diesen Menschen gesagt, keine Sorge, ihr könnt das ruhig machen, weil wir werden euch auf jeden Fall nicht im Stich lassen. Und sollte es hart auf hart kommen, werden wir euch rausholen. Euer Einsatz soll nicht umsonst gewesen sein. Und dass das aber trotzdem passiert es, obwohl diese Menschen, also es war super lebensbedrohlich und auch gefährlich, diese Arbeit zu machen. Also es hat mich extrem enttäuscht und desillusioniert, muss ich wirklich sagen.
Ganz aktuell haben wir ja den Fall, dass rund 2400 Menschen aus Afghanistan von der Bundesregierung ein Versprechen und eine Aufnahmezusage erhalten haben. Und die wurden dann nach Pakistan geschickt. Man hat gesagt, von dort aus könnt ihr nach Deutschland kommen. Und die sind da jetzt quasi gestrandet. Was ist denn mit denen? Warum geht es da nicht weiter?
Ja, es geht nicht weiter, weil Deutschland keine Charterflüge mehr bereitstellt. Das ist nämlich der einzige Weg, mit dem sie nach Deutschland kommen können. Sie können sich nicht einfach so in ein normales Linienflugzeug setzen und nach Deutschland kommen. Das geht nicht. Daran scheitert es eigentlich schon. Aber wir haben ja gesehen, gerade auch bei diesem sehr, sehr, ja, ich sag mal, schwierigen Bundestagswahlkampf, wie über diese Charterflüge berichtet wurde, wie darüber in der medialen Öffentlichkeit geredet wurde und diskutiert wurde. Also die Debatten waren ja extrem entmenschlichend. Es ging ja gar nicht mehr um den Menschen, der einzelne Mensch, der da sitzt in Pakistan und wartet und die ganzen Jahre so viel gegeben hat für sein eigenes Land, aber auch für Deutschland und für die Sache, sondern es ging eigentlich nur darum, diese Menschen als Masse darzustellen, potenzielle Schwerstkriminelle, die hier hinkommen, ja, so Fremdkörper, die man jetzt irgendwie nach Deutschland schleusen möchte. Dabei ist das Quatsch. Also es ist ein sehr, sehr bürokratischer Prozess. Man geht durch mehrere Etappen, es gibt mehrere Interviews und mehrere Termine, wo man immer wieder vorstellig werden muss. Und es wird sehr stark geprüft, wer die Menschen sind, was sie gemacht haben und ob, also die Identität wird auch sehr stark geprüft. Und deswegen fand ich das so krass und enttäuschend. Also die Tatsachen sind eigentlich ganz andere, aber hier in der medialen Öffentlichkeit wurden diese Menschen total entmenschlicht.
Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Afghanen in Pakistan auch nicht mehr sicher sind. Also kann man fast sagen, sie werden geopfert, weil man hier innenpolitisch Wählerschichten bedienen will.
Ja, so ist es eigentlich nur noch ein Symbol. Also es wird ja Symbolpolitik betrieben, weil eigentlich geht es gar nicht um diese Menschen und um das, was, wer sie wirklich sind oder was sie wirklich getan haben, sondern sie sind quasi die Sündenböcke, an denen jetzt diese ganzen Debatten abgetragen werden. Und sie müssen jetzt dafür den Kopf herhalten. Und das finde ich nicht okay. Das ist auch nicht gerecht. Also das wird den Menschen nicht gerecht. Das wird Deutschland auch nicht gerecht, meiner Meinung nach. Und weil wir ja eigentlich ein Land sind, was eigentlich ganz anders sein möchte.
Also die neue Regierung Merz hat ja schon angekündigt, alle Programme mit Afghanistan stoppen zu wollen. Also zum einen ist es ja eine Frage, ob das rechtlich überhaupt geht. Aber zum anderen setzt man ja auch den Ruf Deutschlands damit aufs Spiel, oder?
Ja, total. Also ich meine, sollten wir wieder in so einer Situation kommen, wo Menschen sich dann auf unser Wort verlassen müssen, dann werden die sich wahrscheinlich das nochmal dreimal oder viermal überlegen, weil sie ja dann die Erfahrung haben, dass Deutschland da nicht so sehr auf sein Wort pocht. Und gerade auch in Interviews, wenn wir mit diesen Menschen gesprochen haben, die in Pakistan festsitzen, dann haben die immer genau das gesagt. Die haben gesagt, nein, das wird schon, weil die Deutschen, das sind Menschen, auf die kann man sich verlassen. Und die halten ihr Wort. Deswegen glauben wir daran und werden die Hoffnung nicht verlieren. Und das fand ich immer total herzzerreißend, weil ich dann gedacht habe, okay, ihr bekommt ja nicht mit, wie hier über euch gesprochen wird.
Der Innenminister Dobrindt ist ja so sehr entschlossen, auch Rückführungen nach Afghanistan vor allem zu ermöglichen. Also das ist die Richtung, in die er überhaupt Bewegung erlauben möchte. Und dass er sogar mit den Taliban sprechen möchte direkt. Das ist ja eine ganz neue Wende. Bisher hieß es immer, keine Kontakte zu den Taliban, internationale Isolation.
Also zunächst einmal, Afghanistan ist offiziell isoliert, das stimmt. Aber sie haben sehr wohl Beziehungen zu Russland. Das ist ja das erste Land, das sie offiziell anerkannt hat. Aber auch zu Ländern wie China, Pakistan und Katar und vielen weiteren Ländern. Das ist halt das Problem, weil einerseits, nachdem die NATO aus Afghanistan abgezogen ist, haben sie einmal so dieses Feld einfach überlassen, Russland und China und Pakistan, die alle ja ihre eigenen Interessen haben in Afghanistan. Afghanistan ist ja geopolitisch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, an dem natürlich alle interessiert sind. Und dann gleichzeitig hat man dann gesagt, wir akzeptieren die Taliban nicht. Also PolitikerInnen hier in Deutschland haben dann gesagt, ja, wir haben unter anderem auch Olaf Scholz, der damalige Bundeskanzler, hat gesagt, ja, wir haben einfach unterschätzt, wie traditionell doch Afghanistan ist und dass die Menschen doch eigentlich die Taliban wollten. Das fand ich wirklich verrückt, weil das war so, als würde man sagen, ja, ihr seid selber schuld. Wobei ja diese Menschen so viele Jahre versucht haben, dass es nicht passiert. So Aktivistinnen zum Beispiel, die jahrelang davor gewarnt haben, dass das kommen wird, wenn die NATO-Truppen einfach abziehen, so über Nacht, was ja dann im Endeffekt auch geschehen ist. Und dann trotzdem wurde es so dargestellt, als wäre das jetzt ihre eigene Schuld. Und dann gab es aber zum Beispiel in Deutschland Parteien wie die AfD, die schon seit Jahren eigentlich sagen, wir haben kein Problem mit den Taliban. Wir finden die ganz okay so, solange die dort bleiben und nicht hierher kommen und solange die Afghanen wieder aufnehmen. Wir sind dafür, dass man die Taliban anerkennt und Afghanen zurück abschiebt. Und das hat jetzt eigentlich die CDU-CSU sich einverleibt. Und das ist ein krasser Bruch.
Es ist auch ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich eingesetzt haben für ein neues Afghanistan.
Absolut.
Im Grunde setzt man ja dann damit auch fort, diese Tradition des Nicht-genau-Hinsehens. Weil das war ja auch eine Erkenntnis aus dieser Enquete-Kommission, dass man gesagt hat, ja, wir haben eigentlich nicht genau geschaut, was wollen die Leute da, was sind die Bedürfnisse in bestimmten Gebieten, sondern haben unser Modell oder unsere Idee dahin transportiert. Wenn man jetzt sagt, naja, die wollen ja die Taliban, dann ist das ja eigentlich eine Fortsetzung dieses, ja, fast, wie hat Münkler gesagt, hybriden Kolonialismus.
Ja, total. Also meiner Meinung nach muss man halt, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Wenn man jahrelang gegen die Taliban gekämpft hat und dann auf einmal sagt, ach nee, ihr könnt jetzt einfach kommen, so, wir haben versagt und dann, wir machen jetzt einen Deal, das haben ja die USA gemacht, die haben einen Deal mit den Taliban gemacht, in Doha, in Katar, und haben gesagt, so, und wir übergeben euch jetzt wieder die Macht, das haben die ja auch ohne Beisein der afghanischen Regierung gemacht und ohne zum Beispiel afghanische Aktivistinnen, die auch die ganze Zeit gesagt haben, wenn ihr mit den Taliban verhandelt, wollen wir mit am Tisch sitzen. Deutschland war übrigens auch dabei. Es waren auch deutsche Vertreter, norwegische Vertreter, auch bei diesen Verhandlungen dabei. Und wenn man da zum Beispiel schon gesagt hätte, ja, aber wir haben Bedingungen. Wir möchten, dass die Rechte der Frauen gewahrt werden. Wir möchten, dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird, dass es weiterhin eine Verfassung gibt. Aber nein, also es wurde wirklich einfach komplett den Taliban überlassen. Das Einzige, was die USA interessiert hat, waren Sicherheitsbekenntnisse, dass keine amerikanischen Soldaten oder keine US-Bürger und Bürgerinnen in Gefahr kommen oder getötet werden. Das war eines der Bedingungen. Und dass die Taliban den sogenannten Islamischen Staat bekämpfen. Wobei das halt auch unter vielen Experten so ein bisschen schwierig angesehen wird, weil man weiß nicht so genau, wer soll eigentlich dieser Islamische Staat in Afghanistan sein. So das Thema Frauenrechte oder Menschenrechte war null. Niemand hat sich darum gekümmert. Oder wenn Deutschland dann sagt, ja, aber okay, wir erkennen die Taliban nicht an, wir evakuieren ganz viele Menschen, wir wollen, dass sie geschützt werden, aber nur solange das Bild hier in Deutschland noch positiv ist. Und wenn sich das vielleicht ändert, dann angefeuert von den Rechten und von den Rechtsextremen, dann rudern wir wieder zurück. Dann wollen wir auf einmal doch Beziehungen zu den Taliban aufnehmen. Und auch da wieder ist halt jetzt die Frage, unter welchen Bedingungen? Also wird es wieder so sein, dass Menschenrechte kein Thema sind, Frauenrechte kein Thema sind? Was mich halt vor allem stört, ist diese Heuchlerei. Also immer zu sagen, ja, wir wollen dies und wir wollen das, und aber eigentlich geht es gar nicht darum. Also eigentlich geht es die ganze Zeit nur um irgendwelche politischen Interessen und politisches Überleben auf dem Rücken vor allem von afghanischen Frauen.
Also noch ist ja nicht ganz klar, ob Deutschland wirklich direkt mit den Taliban anfangen wird zu verhandeln. Aber es gibt kein Verbindungsbüro, die Kontakte sind ja mehr oder weniger abgebrochen. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, die Frauen oder die zivile Gesellschaft da zu unterstützen?
Also es gibt keine Zivilgesellschaft mehr, so wie wir das als Zivilgesellschaft kennen. Das gibt es so nicht mehr in Afghanistan. Es wurde jetzt in den letzten 4 Jahren komplett ausgelöscht und unterdrückt. Es gibt auch keinen Raum für oppositionelle Meinungen oder so. Das gibt es einfach nicht. Also finde ich es schwer zu sagen, man muss dann Kontakte dann in diese Räume oder zu diesen Menschen suchen. Also man kommt eigentlich nicht an den Taliban vorbei. Also wenn man versucht, Beziehungen aufzubauen, muss man eigentlich das auch mit den Taliban machen, wo ich ja auch sage, ich bin nicht per se dagegen. Aber es muss halt unter Bedingungen stattfinden. Humanitäre Hilfe zum Beispiel, das ist ja auch ein großes Thema. Das ist ja eine große Krise in Afghanistan, dass so viele Menschen hungern, und jetzt nochmal angetrieben durch die Abschiebung aus dem Iran und aus Pakistan hat sich die Lage ja nochmal extrem verschärft. Viele Menschen leiden, haben keinen Zugang zu Wasser, haben keinen Zugang zu Nahrung. Deswegen finde ich es natürlich wichtig, dass da auch weiterhin ja Kontakte gibt und dass man den Menschen in Afghanistan auch hilft. Aber ohne überhaupt mit den Taliban zu tun zu haben, ist halt unrealistisch und nicht möglich. Und da muss man Wege finden. Und ich finde es halt wichtig, dass man ehrlich ist und dass man nicht ja den Menschen etwas vorgaukelt, was gar nicht der Realität entspricht.
Du hast das ja sehr drastisch gerade gesagt, die Zivilgesellschaft ist tot in Afghanistan. Aber wie geht es denn jetzt den Menschen, die 20 Jahre lang sich selbst dafür eingesetzt haben oder erlebt haben, wie man versucht hat, ein freieres, ein demokratischeres Afghanistan zu bauen? Haben die Idee jetzt auch komplett begraben?
Also die Demokratisierung und die Liberalisierung des Landes war ja etwas, was von außen als Projekt durchgeführt wurde. Weil natürlich ist es eine Tatsache, dass die Gesellschaft in Afghanistan sehr traditionell ist und dass viele dieser Errungenschaften, wie wir sie genannt haben, nur bei einer kleinen Gruppe von Menschen angekommen sind. Also wenn man zum Beispiel dann aus der Hauptstadt rausgegangen ist, 50 Kilometer raus aus der Hauptstadt, war es schon vorbei. Das ist jetzt nicht so, dass das im ganzen Land so war und dass es bei allen Menschen angekommen ist. Und es ist auch nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, weil zum Beispiel gibt es Gegenden, vor allem im Süden und Südosten Afghanistans, die sicherer geworden sind, dadurch, dass jetzt der Krieg vorbei ist, wo Frauen jetzt etwas mehr Freiheiten haben als vorher, als es ständig Drohnenangriffe und Bombenanschläge gab und Selbstmordattentate. Und dann wiederum gibt es Frauen, zum Beispiel in der Hauptstadt oder in den größeren Städten, die jetzt weniger Freiheiten haben, weil sie natürlich den Regeln der Taliban unterworfen sind. Und man muss das schon sehr nuanciert und differenziert betrachten. Ich glaube, das Schlimmste ist wirklich die humanitäre Krise, weil wenn Menschen hungern, dann ist es eigentlich egal, ob es Menschenrechte gibt, ob es Frauenrechte gibt, ob man zur Schule gehen kann oder nicht. Klar, es ist nicht unwichtig, aber in dem Moment hat man halt einfach andere Prioritäten. Und das ist jetzt gerade der Fall. Es gibt halt sehr viel Armut, es gibt sehr viel Hunger. Da muss erstmal angesetzt werden. Also es gibt ja auch weiterhin noch Sanktionen gegenüber Afghanistan, wirtschaftliche Sanktionen. Teile der Reserven der Zentralbank sind ja auch immer noch eingefroren. Wenn man jetzt sagt, wir nehmen wieder Beziehungen auf, muss man auch darüber sprechen. Also was passiert jetzt mit den Sanktionen und den Reserven? Werden die auch weiterhin eingefroren bleiben oder schafft man es, einen Weg zu finden, dass die afghanische Gesellschaft davon wieder profitiert?
Du bist ja selbst als Kind aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und in deinem Kommentar für die Blätter spürt man ja auch sehr stark eine emotionale Berührtheit bei dem Thema, also auch eine Enttäuschung über die Doppelmoral, wie du es nennst. Wie sehr prägt dich das eigentlich selbst?
Also es hat mich sehr geprägt. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich meine ganze Jugend über und als junge Erwachsene, als ich angefangen habe, ja als Journalistin zu arbeiten und da sehr viel damit in Berührung gekommen bin, mit dem Demokratieprojekt, nenne ich es jetzt wieder, in Afghanistan. Ich habe daran geglaubt. So, ich habe wirklich daran geglaubt. Also für mich war das so, ja, ich trage dazu bei, dass mein Ursprungsland wieder aufgebaut wird, dass es dort Rechtsstaatlichkeit gibt, dass Frauen wieder mehr Rechte haben. Nicht, dass ich denke, dass es davor gar keine Rechte für Frauen gab. Es gab ja immer wieder in der Geschichte Afghanistans Phasen von Reformen und Rückschritten, Reformen, Rückschritten. Also die ganze Geschichte Afghanistans ist eigentlich immer nur eine Phase der Reform und eine Phase des Rückschritts. Und ich habe an diese Phase der Reform wirklich geglaubt. Also ich war davon überzeugt, dass ich etwas Gutes tue und habe auch an die Versprechen Deutschlands und der NATO und der vielen NATO-Länder geglaubt. Und dann so enttäuscht zu werden, das hat schon sehr viel mit mir gemacht. Also es hat mich wirklich auch erschüttert in meinen Prinzipien und in dem, woran ich geglaubt habe. Und vor allem hat es mich in meinem Deutschsein erschüttert. Also das ist natürlich ein langer Prozess gewesen. Meine Erfahrungen mit Rassismus hier in Deutschland und so weiter haben natürlich auch dazu beigetragen. Aber das war für mich so der Punkt, wo ich entschieden habe, auch nicht mehr deutsch sein zu wollen. Also ich sehe mich weiterhin als Teil der deutschen Gesellschaft. Ich trage bei zu der deutschen Gesellschaft und ich gehöre auch dazu. Aber mir macht es jetzt nichts mehr aus, nicht mehr deutsch zu sein. Ich werde sowieso nie als Deutsche akzeptiert und jetzt habe ich es eigentlich auch aufgegeben. Wenn man mich zum Beispiel fragt, dann sage ich bin Afghanin.
Aber die Ideen, die Ideale, die hast du weiterhin, oder?
Ich glaube weiterhin an Demokratie. Ja, natürlich. Ich glaube weiterhin an Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube daran, dass es eine Verfassung geben muss. Natürlich glaube ich daran. Aber ich sehe ja auch gleichzeitig, dass Deutschland keine moralische Instanz oder Autorität in dieser Geschichte ist. Genauso nicht wie die USA. Und wir sehen ja, dass die Geschichte auch hier sich wieder anders entwickeln kann. Und deswegen koppel ich das jetzt nicht mehr mit Deutschland. Also es hat für mich eher was Universelles, was auch weiterhin bleibt. Und auch wenn die Menschenrechte gerade auch in vielen westlichen Ländern mit den Füßen getreten werden, ist es für mich auch weiterhin etwas ganz universell Menschliches. Und das wird es auch immer bleiben, egal wie gerade die Politik in irgendwelchen Ländern aussieht.
Herzlichen Dank, Wazlat Hasrat Nazimi, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vor ein paar Wochen, am 28. Juni, gingen Hunderttausende Menschen in Budapest auf die Straße. Es war der größte Protestmarsch in der Geschichte Ungarns. Bei der Budapest Pride, die trotz Verbot stattfand, ging es nicht nur um die Rechte von LGBTIQ+-Menschen, sondern um viel mehr. Daniel Feher, Experte für politische Kommunikation, schreibt in den Blättern, dass dieser Tag einen politischen Wendepunkt für Ungarn darstellt. Ich freue mich sehr, dass er heute im Podcast ist, um mit mir über die aktuelle Situation in Ungarn zu sprechen. Hallo Daniel.
Hallo.
Ja, du bist nicht nur Experte für politische Kommunikation und Ungar und Ungarn-Experte, sondern auch Begründer der Freien Ungarischen Botschaft in Berlin. Ihr seid so eine Art Exil-Opposition, kann man das sagen?
Das könnte man so sagen,
ja. Ja, und ihr wart auch bei der Pride jetzt am 28. Juni.
Genau, als wir gehört haben, dass Pride verboten werden soll, als die Gesetze beschlossen wurden im ungarischen Parlament, die ja auch die Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und grundsätzliche Menschenrechte in Ungarn sehr drastisch einschränken, haben wir gesagt, da müssen wir was tun. Und da reicht das auch nicht, einfach nur so eine Kundgebung hier vor der ungarischen Botschaft zu organisieren, sondern lass uns dazu eine Kampagne machen, lass uns Aufmerksamkeit in Deutschland dafür generieren. Wir haben eine Petition gestartet, die hat mittlerweile fast 100.000 Unterschriften. Da rufen wir die Bundesregierung dazu auf, eben alles, was in ihrer Macht steht, gerade auch auf EU-Ebene in Bewegung zu setzen, um Druck auf das Orbán-Regime auszuüben, diese Gesetze zurückzunehmen. Mhm. Und zusätzlich haben wir auch die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, an der Pride teilzunehmen. Wir haben zum Beispiel auch Busse aus Berlin organisiert. Wir haben Fundraising gemacht, da hat uns Campact auch sehr stark unterstützt.
Ihr wart da ja sehr erfolgreich, ne? Also es waren ja unheimlich viele Menschen, auch aus Deutschland, aus der ganzen EU bei der Pride auch anwesend.
Genau, das war für die Veranstalter, Veranstalterinnen, glaube ich, auch mit dem ganzen Druck, was auf die gelastet hat, sehr wichtig, nicht alleine zu stehen und ja auch die Anwesenheit gerade auch von Europaabgeordneten, Minister, Ministerinnen, BürgermeisterInnen aus ganz Europa war schon sehr wichtig und auch von ja, einfachen Menschen, die ihre Solidarität bekunden wollten, war an diesem Tag und auch im Vorfeld sehr wichtig.
Und es ging vordergründig um die Rechte von LGBTQI+-Leuten, aber es hat ja auch mehr Menschen mobilisiert, die sonst normalerweise vielleicht gar nicht auf so eine Demo
aufgehen. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn wir uns diese schier Menge betrachten, ich glaube, wir haben alle diese Bilder gesehen, diese unglaublichen Menschenmassen. Das war der größte Protestmarsch, der je auf Budapests Straßen stattgefunden hat, mit mindestens 200.000, nach manchen Schätzungen bis zu 370.000 Teilnehmenden.
Und das ist für Ungarn richtig viel.
Dann. Das ist für Ungarn unglaublich viel. Ende des real existierenden Sozialismus zur Wendezeit waren es 100.000, 150.000 bei den Protesten auf den Straßen. Das wurde deutlich getoppt, auch im Verhältnis, also die größte Pride in Budapest bisher hatte 35.000 Personen. Insofern ist es ganz klar, dass da ganz viele Leute mitmarschiert sind, die normalerweise nicht zur Pride gehen.
Und es stand ja auch nicht wenig auf dem Spiel. Also der Bürgermeister von Budapest, Koracsony, der ist ja ein ganz großes Risiko eingegangen. Also er hat die Demo stattfinden lassen mit ein paar Tricks, obwohl sie verboten war. Es war auch nicht klar, ob die Demo vielleicht mit Gewalt aufgelöst wird. Es hätte ja auch sein können, dass die Regierung da stärker durchgreift. Und jetzt drohen dem Bürgermeister auch Verhaftung und ein Jahr Gefängnis.
Das ist richtig. Das ist natürlich auch alles als Teil des politischen Spiels der Regierung zu betrachten, deren Konzept war von vornherein durch eben diese Drohungen, durch die Androhung von Geldbußen für Teilnehmende in horrender Höhe für ungarische Verhältnisse bis zu 500 Euro, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Personen sich, wenn überhaupt, trauen. Man muss auch dazu sagen, gewaltsam aufzulösen, dafür hat die ungarische Polizei einfach nicht die Mittel, also so eine große Menschenmenge. Und das haben wir dann auch am 28. Juni gesehen. Die hatten gerade genug Leute auf den Straßen, um die rechtsextremen Gegendemonstrierenden einzukesseln. Aber sie hätten niemals so eine Masse wirklich gewaltsam am Marschieren hindern können. Deswegen war eben auch diese Strategie zu sagen, ja, wir werden euch filmen, fotografieren und mit der Gesichtserkennungssoftware dann kriegen alle ihre Bußgeldbescheide zugestellt. Also es war wirklich so ein Spiel, den Leuten Angst zu machen. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was passiert ist, die Leute haben Orbán gesagt, wir haben keine Angst.
Du sagst ja auch, die Tage von Orbán sind gezählt.
Ich betrachte dieses Regime ja sehr intensiv, seitdem es 2010 an die Macht gekommen ist. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich schon jeden Grund für Optimismus verloren gehabt. Ich habe so viele Anläufe gesehen, sie bei Wahlen zu besiegen. Und es hat nie geklappt, obwohl es auch immer wieder Proteste gab, immer wieder Koalitionen gegen Orbán gab. Aber was ich jetzt wirklich an diesem Tag und seitdem gespürt habe, ist, dass sich grundsätzlich was verändert hat. Und was sich verändert hat, ist, dass Orbán, dass Fidesz jetzt in der Defensive ist. Und das sind sie nicht gewohnt. Also Orbán ist ja ein leidenschaftlicher Fußballspieler und deswegen so mit einem Fußballmetapher. Er kann nur Offensive und er kann am besten Offensive, wenn auch das Fußballfeld schief ist. Ja, also wenn er von oben sozusagen den Gegner attackieren kann. Und die Situation ist im Moment anders. Also seit Beginn letzten Jahres mit dem großen Kindesmissbrauchsskandal und die starke Oppositionspartei TISA, die aus den Protesten und aus der Europawahl letztes Jahr erwachsen ist, zeigen seit Beginn des Jahres, dass Fidesz in den Umfragen hinten liegt. Und das sind sie nicht gewohnt.
Orbán war ja nur deswegen auch möglicherweise so stark, weil die Opposition zu schwach, zu zerstritten war. Was ist jetzt anders mit dem Peter Mordiar und TISA, ja, seiner neuen Partei? Haben sie wirklich ein Programm oder geht es nur darum, die Unzufriedenen zu sammeln?
Also Vorteil ist natürlich, dass die bisher ja keine politische Vorgeschichte, also man kann denen nichts bis jetzt vorwerfen, gibt den Menschen Hoffnung, dass da so ein charismatischer Politiker auch sehr, sehr entschlossen mit sehr, sehr klaren Worten und auch Taten, wie zum Beispiel Anzeigen bei der Polizei gegen insbesondere die Korruption des Regimes sich ausspricht, gegen auch die moralische Korruption. Am Beispiel des Missbrauchsskandals und eben auch sehr, sehr konsequent die drastischen Probleme im Land, die sich nach 15 Jahren Fidesz-Herrschaft für alle sichtbar auftun, ja, thematisiert, wie das Gesundheitssystem, wie das Bildungssystem, wie die marode Infrastruktur, insbesondere mit der Eisenbahn, die eigentlich überhaupt nicht mehr fährt oft. Also er ist da sehr, sehr konsequent, sehr professionell. Er baut auch eine sehr gute Organisation auf, dass sich auf das ganze Land, auf bis in die kleinsten Ortschaften erstreckt. Das sind viele Sachen, die die bisherige Oppositionsparteien so nicht vermocht haben zu tun.
Aber du schreibst es in einem Artikel, Orbán ist ein Machtstratege und ist ja sogar ein Vorbild. Er inspiriert viele illiberale Demokraten auf der ganzen Welt. So einer wird sich doch nicht so schnell von seinem Amt vertreiben lassen. Was macht dich optimistisch, dass er nicht wie Erdogan zum Beispiel, der ja auch das Problem hatte mit einem Bürgermeister in einer großen Stadt in Istanbul, der sich gegen ihn widersetzt hat. Was macht dich da optimistisch, dass das nicht auch passiert? Dass er wie mit auch fiesen Mitteln, wie du es auch andeutest, seine Macht verteidigt?
Er wird sicher nicht kampflos aufgeben. Er und seine Familie und seine Gefolgsleute haben ja durchaus strafrechtlich einiges zu befürchten, wenn sie nicht mehr an der Macht sind, wenn sie die Polizei und die Justiz nicht mehr kontrollieren. Insofern müssen wir uns für die nächsten Monate wirklich auf ja, die übelsten Tricks und Mittel gefasst machen. Aber ich glaube, das hat auch diese Pride gezeigt, er ist in seiner Macht nicht unbegrenzt. Wenn die Menschen ihn sich widersetzen wollen, dann können sie sich widersetzen. Und je mehr er in die Enge getrieben wird, desto mehr strategische Fehler wird er auch begehen. Und ich sehe im Moment, ja, sicher mit einem gewissen Optimismus, aber eigentlich zwei grobe Drehbücher. Das eine ist, die Wahlen finden statt nach dem jetzigen Wahlrecht.
2026 ist das, ne?
Also nächstes Jahr. Im Frühjahr nächsten Jahres. Und dann wird Fidesz die Wahlen verlieren. Die Frage ist, wird TISA schaffen, da eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zu kriegen? Das geht im ungarischen Wahlsystem auch mit einer einfachen Mehrheit oder sogar auch mit weniger als 50% der Stimmen. Aber eigentlich bräuchten sie eine Zweidrittelmehrheit, um wirklich das jetzige System komplett erneuern zu können. Und die ganzen Leute, die Orbán in verschiedenen Schaltstellen der Macht einbetoniert hat mit der Zweidrittelmehrheit und auch die sämtlichen Regeln, die ihn und seine Gefolgschaft schützen, verändern zu können, um generell auch einen Rechtsstaat in Ungarn wiederherstellen zu können, bräuchte es eigentlich eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Also das ist ein Drehbuch. Wie gesagt, selbst da werden sie alles versuchen, damit es nicht dazu kommt.
Selbst wenn die Bevölkerung sich entscheidet gegen Orbán, er hat ja, wie du es gerade gesagt hast, in Schaltstellen seine Leute installiert. Wir haben ja in Polen genau das Gleiche gesehen. Also die PiS wurde vertrieben, Tusk hat Reformen angestrebt, aber er musste ja auch genau mit diesem Erbe kämpfen. Siehst du da nicht auch eine Gefahr, dass das eine Bremse sein könnte, selbst wenn es jetzt zu einem friedlichen Wechsel kommen würde?
Eine mögliche Option, Überlegung, die ich auch schon gelesen habe, dass manche Leute in Fidesz sich auch mit dieser Option anfreunden könnten, die Wahlen zu verlieren, aber die Macht dennoch zu behalten und dann eben bei der nächsten Wahl halt ja eben nach polnischem Muster dann wieder eine gescheiterte Tisza-Regierung dann wieder wegzufegen. Also das ist auch der Grund, warum ich sage, also um wirklich zu gewinnen, braucht es eigentlich diese Zweidrittelmehrheit im Parlament für die Opposition. Wenn das nicht passiert, wird es sicher schwierig. Dann ja, wird die neue Regierung auch kreativ werden müssen.
Man weiß ja, dass Orbán sehr, sehr gute Beziehungen auch zu Russland hat. Die würden doch möglicherweise auch nicht einfach zuschauen. Würde Putin einfach zuschauen, wenn Orbán seine Macht verliert?
Orbán kann sicher auf Unterstützung aus Russland rechnen. Und wenn ich sage, die nächsten Monate werden schmutzig, meine ich auch unter Umständen richtig schmutzig. Wir hatten jetzt schon Bombendrohungen gegen Kindergärten, die dann zu irgendwelchen russischen Servern zurückverfolgt werden konnten. Wir wissen ja, welche Mittel Putin immer wieder einsetzt, wenn seine Macht im Lande bedroht ist. Es ist wirklich nicht auszuschließen, dass Orbán ja seine exzellente Beziehung nach Moskau auch dafür nutzt, um Schützenhilfe anzufordern. Ja, das ist genau was wir nicht voraussagen können, wie weit er bereit ist zu gehen, um an der Macht festzuhalten. Und wir wissen auch nicht, wie viel die Menschen davon, also wie die Menschen in Ungarn davon tolerieren werden. Ich glaube, dafür war auch nochmal diese Pride wichtig, um dem Diktator zu zeigen, du hast deine Grenzen, wir werden nicht alles hinnehmen. Insofern hoffe ich auch, dass diese Lektion auch auf das Regime etwas mäßigend wirken wird. Wenn sie sehr weit gehen und versuchen zum Beispiel die Wahlen irgendwie zu verhindern, zu manipulieren oder Tisza von der Wahl auszuschließen in irgendeiner Form, dann sehe ich durchaus auch die Option, dass es eben Orbán so ein Schicksal droht wie Milosevic oder Janukovic seinerzeit und dass die Menschen, weil sie jetzt eben auch mit der Pride gezeigt haben, dass sie sich das nicht mehr bieten lassen, ihn dann aus der Macht zwingen. Das wird natürlich interessant, weil wir haben dazu in der jüngsten ungarischen Geschichte keine wirklichen Beispiele. Das letzte Mal, wo wir eine Revolution gemacht haben, dieser Art, war 1956. Also selbst 89, 90 ist da nicht zu vergleichen, weil da die Machthaber sozusagen mit Verhandlungen friedlich die Macht übergeben haben. Deswegen weiß ich nicht, ich kann es nicht voraussagen, was passieren wird, wenn das der Fall ist. Also die nächsten Monate werden entscheidend, aber dennoch bin ich ziemlich zuversichtlich, dass der Regierungschef von Ungarn Ende nächsten Jahres nicht mehr Viktor Orbán heißen wird.
Tolle Prognose. Um dieses zu unterstützen, braucht man ja auch dann den Druck von außen. Und das ist ja auch was ein bisschen passiert in der letzten Zeit schon, dass der Druck von der EU auf Orbán auch zusätzlich noch gewachsen ist.
Ja, es ist wichtig zu sehen, dass die Europäische Union nicht machtlos ist, was die Ereignisse in Ungarn, was die Taten der Fidesz-Regierung angeht. Es ist eher das Problem, dass die EU ihre Möglichkeiten bisher nicht ausgereizt hat. Aber wir sehen zum Beispiel, dass die Sperre der EU-Gelder, Auszahlung der EU-Gelder dazu geführt hat, dass Orbán seine Machtmaschine eben nicht mehr so betreiben kann, wie er das bisher gemacht hat. Es gibt nicht mehr genug zu verteilen für alle und deswegen gucken die Leute auch, okay, wenn der Geldhahn versiegt, wenn jemand anders demnächst vielleicht am Fleischstoff sitzen wird, dann also so wirklich begeistert war die Unterstützung für Fidesz nie. Das war für viele Leute einfach eine sehr nüchterne Berechnung. Okay, die sitzen an den Schalthebeln, die verteilen die Pfründe, dann stelle ich mich mit denen halt gut. Das ist genau auch den Sozialisten nach 2006 passiert, dass ihre Machtbasis in Scharen davongelaufen ist. Und ich denke schon, dass wir derzeit in Ungarn, gerade auf dem Lande, was auch die stärkste Machtbasis für Fidesz immer war, jetzt auch vor sich geht.
Ich finde es erstaunlich, ich lese wenig darüber, dass diese Demonstration so stark eingeschätzt wird als Wendepunkt wie bei dir, muss ich tatsächlich sagen. Also ist es so, dass sie das nicht einschätzen, weil sie einfach keine Ahnung von ungarischer Politik haben?
Na, ich glaube, es ist schon verständlich, wenn man nach so vielen Jahren Orbán ja versucht, jetzt nicht irgendwie wieder Begeisterung aufzubauen, die dann wieder irgendwie in Frustration mündet, wie das halt so in den letzten 15 Jahren so oft passiert ist. Und deswegen mit der Einschätzung dann auch etwas zurückhaltender ist. Also ich glaube, selbst wenn man das jetzt zurückhaltend beurteilt, werden alle eingestehen müssen, dass das eben beispielloses Ereignis war. Also sowas hat es eben bisher nicht gegeben. Es ist jetzt eine neue Situation, die Karten wurden neu gemischt und ja, wie gesagt, er spielt jetzt nicht mehr nur sein Spiel.
Ich habe wirklich nur mir die Frage gestellt, ob vielleicht auch die Medien einfach das nicht so auf dem Schirm haben und auch nicht so sehen wollen.
Wie viele Zeitungen haben geschrieben, so Assad ist bald weg? Auch nur, keine Ahnung, einen Monat, bevor er weg war. Also das kommt manchmal, gerade auch für, denke ich, Außenstehende, ja, unerwarteter. Also ja, ich denke schon, dass gerade so autoritäre Systeme, weil du ja auch die Vorbildfunktion von Orbán für andere autoritäre Herrscher erwähnt hast. Ich glaube, das war auch die wichtige Rolle der Budapest Pride, auch international zu zeigen, wie solche autoritären Herrscher auch bekämpft werden können, wie Widerstand geleistet werden kann, wie sie dann auch vielleicht ja, gestürzt werden können.
Als letzte Frage würde ich jetzt gerne noch mal fragen, du hast es ja gerade erwähnt, 1989. Gibt dir das auch Hoffnung, dass ja schon so eine friedliche Revolution stattgefunden hat und dass die Ungarn da auch anknüpfen können?
Wenn wir jetzt Zeitungen lesen, werden immer wieder Parallelen auch zum Ende der 80er Jahre gezogen. Das kann schon eine gewisse Selbstvertrauen schaffen. Also man erinnert sich, wir haben schon einmal ein ähnliches System beseitigen können und wir schaffen es auch diesmal.
Dankeschön, Daniel Fehr, dass du gekommen bist und ja, toi 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 für deine Arbeit weiter.
Vielen Dank.
Das war's auch schon wieder. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Blätterleser und Leserinnen. Ich hoffe, wir haben euch wieder neugierig gemacht mit den Gesprächen auf das neue Heft. Und natürlich hoffen wir, dass euch die Sommerpause auch nicht zu lang wird. Aber meistens liegen da ja auch noch ein paar Artikel, für die man jetzt endlich Zeit hat. Liebe Annette, lieber Ferdinand, auch toll, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr bis zum Ende wieder dabei gewesen seid. Und bevor wir auseinandergehen, vielleicht könnt ihr ja noch verraten, was ihr für das Septemberheft plant.
Ja, genau. Also wir wollen euch ja natürlich neugierig auch auf das Septemberheft machen, das wir jetzt über den Sommer produzieren. Und da haben wir in den Analysen zwei Schwerpunkte, würde ich sagen. Das eine ist die neue Situation, wo das Völkerrecht immer mehr missachtet wird und tatsächlich um Fragen von Krieg und Frieden geht. Da wird es zwei Artikel dazu geben. Und das andere ist so ein bisschen Digitalschwerpunkt, also die Entwicklung der KI, die mit einem digitalen Kolonialismus einhergeht. Also man muss ja sagen, dass diese Infrastruktur wahnsinnig viel Energie, aber auch Mineralien und so weiter braucht und auch Klickarbeiter, die schlecht bezahlt Daten durchscannen und bewerten. Das wird ausführlich beschrieben und die Macht der Digitalkonzerne auch in Deutschland. Dazu gibt es auch einen Text.
Ja, prima. Also dann bleibt uns eigentlich noch allen dreien, dass wir euch Hörerinnen und Hörern schöne Ferien wünschen, wenn ihr Ferien macht oder auf jeden Fall eine gute Sommerzeit. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Das wünsche ich auch.
Allen einen schönen Sommer und vielen Dank. Bis dann.
Vielen Dank, Karin.
Tschüss.
Tschüss.